Ich war die letzten Wochen jetzt ein bisschen verwirrt. Einerseits habe ich im Podcast in den letzten Monaten unterschiedliche Personen aus nicht politischen Institutionen gehabt und Vereinen, die sich zum Beispiel um Jugendliche oder auch Erwachsene kümmern, dort, wo es die Gesellschaft nicht tut. Um Menschen, die Support brauchen, die es vielleicht sonst nirgendwo bekommen. Und ich habe mir gedacht, wow, tolle Arbeit, gerne mehr davon. Dann im April habe ich auf einmal mitbekommen, dass ganz, ganz viel so ein Aufschrei in den Medien war, wo es darum ging, dass eine Regierungspartei sagt, dass wir einen Verein jetzt nicht mehr finanzieren können. Dann eine andere Regierungspartei sagt, hey, wir finanzieren es doch irgendwie um die Ecke herum, wo ich nicht wusste, ist es jetzt politische Arbeit oder ist da jetzt wirklich mehr Interesse dahinter, während die Oppositionsparteien ganz viel darüber gebrettert haben, dass NGOs und Vereine irgendeine links-woke Ideologie verfolgen und eigentlich denen der Geldhahn abgedreht gehört. So habe ich es zumindest wahrgenommen in den Artikeln. Vielleicht ist auch mein Feed ein bisschen gebrainwashed, aber so hat es mir gewirkt. Ich habe ein bisschen mehr recherchiert und gesehen, dass Oppositionsparteien sogar bis zu 60.000 Euro allein im Dezember und Jänner ausgegeben haben in Kampagnen gegen NGOs und gegen Vereine, während man diesen einen Verein mit eben, das war ein Fünftel davon, was man gebraucht hätte, um diesen Verein zum Beispiel zu retten. Ich persönlich nehme es immer noch so wahr, dass Vereine und NGOs sich unter anderem, zumindest die, die hier im Podcast waren, um Menschen kümmern, die sonst den Support vielleicht nicht bekommen. Und dem möchte ich natürlich mehr auf die Schliche gehen. So habe ich zum Beispiel eine Person kennengelernt über meine Frau, Andrea Czak, die selber vor ein paar Jahren die Erfahrung gemacht hat, welche Hürden man haben kann, wenn man eine alleinerziehende Frau ist, welche Challenges man haben kann. Soweit ich das mitbekommen habe, hatte sie Unterstützung von ihrer Familie und konnte diese Zeit meistern, war aber dann irgendwann so motiviert, dass sie gesagt hat, hey, diese Challenges, und über die müssen wir sprechen. Da müssen wir gesellschaftlich etwas machen. Und sie hat es nicht einfach auf sich beruhen lassen, dass es bei ihr hoffentlich gut gegangen ist, sondern hat gesagt, ich nehme es jetzt selber in die Hand und ich kümmere mich darum. Und hat den Verein FEMA gegründet. Worum es bei FEMA geht, welche strukturellen Änderungen wir brauchen, wo die Unterstützung gebraucht wird, das möchte ich heute gerne mit dir besprechen. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Andrea, hi.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Mohit.
Habe ich deinen Namen eh richtig ausgesprochen?
Ja,
hätte ich dich vorher fragen sollen.
Ja, du hast meinen Namen komplett korrekt ausgesprochen. Ja.
Mega. Ich habe es jetzt schon angekündigt. Ich habe erfahren, dass du aus persönlicher Biografie, aus deiner eigenen Geschichte heraus, zu diesem Thema der Alleinerzieherinnen und der Challenges, die Alleinerzieherinnen haben, gekommen bist. Magst du ein bisschen was erzählen, welche Historie du da hast?
Ja, also ich war eigentlich schon sehr früh Alleinerzieherin. Meine Tochter ist jetzt schon groß, die ist 20. Deswegen habe ich jetzt auch sehr viel Zeit, um mich dieser Arbeit zu widmen, um Alleinerzieherinnen zu unterstützen. Aber zu dem Thema Alleinerziehen und eigentlich auch einen Lobbyverein wie FEMA zu gründen, bin ich durch eine persönliche Erfahrung gekommen. Nämlich, ich hatte ein 6-jähriges Unterhaltserhöhungsverfahren am Laufen und dabei habe ich gesehen, wie schlecht die Unterhaltsgesetze für Kinder von Alleinerziehenden in Österreich sind.
Was heißt 6-jähriges Unterhaltserhöhungsverfahren?
Also meine Tochter hat einen Alterssprung gemacht, nicht?
Also sie wurde 6 Jahre alt, damit zu tun, oder?
Nein. Ach so. Nein, das Verfahren hat 6 Jahre gedauert.
Ah doch, wirklich?
Ja, hat 6 Jahre gedauert. Und es gibt auch einen Auslandsbezug eben, deswegen wurde es noch komplizierter mit Übersetzungen und solchen Sachen, Zustellungen. Und ja, also es ging um den Jahressprung, dass meine Tochter einfach älter geworden ist, weil wenn Kinder älter werden, kann man einen höheren Unterhalt beantragen, weil ja auch die Bedürfnisse von Kindern, die älter werden, dann auch mehr kosten. Ja. Mhm. Und da gab es eben kein Einverständnis, konnten wir kein Einvernehmen herstellen mit dem Kindesvater und deswegen war ich dann gezwungen, eben zu Gericht zu gehen, diese Unterhaltserhöhung zu beantragen.
Also es ging darum, dass gesetzlich festgeschrieben ist, beim gewissen Alterssprung, dass man dementsprechend auch ein bisschen mehr Unterhalt braucht, weil das für die Sorge des Kindes ist. Das ist gesetzlich festgeschrieben. Die zuständige Person, der Vater, wollte das aber nicht bezahlen und deswegen musstest du vor Gericht.
Na, er wollte schon einen Unterhalt bezahlen, aber es war jetzt, die Erhöhung hat nicht den Bedürfnissen des Kindes entsprochen. Okay. Nicht? Also wir waren uns da nicht einig. Mhm. Wir konnten keinen, man sagt, wenn das, wenn man sich einigt, kann man einen Vergleich schließen. Mhm. Das war nicht möglich. Und deswegen musste ich dann zu Gericht gehen und einen Antrag auf eine Unterhaltserhöhung stellen, nicht? Und das hat dann relativ lang gedauert, bis es hier einen Beschluss gab. Und der wurde dann auch rekursiert. Also der Kindesvater war dann nicht einverstanden mit dem Beschluss. Dann ging es zum Landesgericht und das Landesgericht hat dann eben einen anderen Beschluss gefasst und damit war das beendet. Und das hat aber 6 Jahre das Ganze gedauert, nicht? Und ich habe dann gesehen, dass auch die Gesetze, die es gibt und auch die Prozentsätze, die für den Kindesunterhalt vorgesehen sind in Österreich, einfach nicht dementsprechend, wie viel Kinder kosten. Ja.
Mhm.
Das wurde mir nachher auch klar, wie dann endlich Kinderkostenstudien erstellt worden sind vom Sozialministerium. Das war 2021, aber mein Verfahren war schon viel früher. Aber ich habe es am eigenen Leib einfach erfahren und das hat mich dann derartig motiviert, auch mit anderen Dingen, die in einem Kontaktrechtsverfahren passiert sind, wo die Richterin einfach mir die ganze Care-Arbeit umhängen wollte und den Vater eigentlich nicht so sehr in die Pflicht genommen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, also eigentlich muss da einen Wechsel geben, ja, also in den Gesetzen nämlich. Und ich war schon 2017 jetzt mit anderen Organisationen und auch mit anderen Müttern in Kontakt, die Alleinerzieherinnen waren und die sich diesen Thematiken gewidmet haben. Da kam es zuerst zu einer Gründung einer Selbsthilfegruppe, dann eines anderen Vereins. Das hat dann nicht so gut geklappt in der Zusammenarbeit und deswegen habe ich dann eben 2019 beschlossen, dass ich meinen eigenen Verein gründe und den Verein Feministische Alleinerzieherinnen FEMA genannt habe.
Ich finde das ja arg, allein wenn du sagst, du sagst es einfach so nebenbei, ja, es hat 6 Jahre gedauert, ich habe sie vorher nicht glauben wollen, dass du damit wirklich meinst, dass das Verfahren 6 Jahre gedauert hat, weil ich denke mir, aus der Erfahrung, die ich aus meinem Umfeld habe, selber als Stiefvater und viele Freunde und Freundinnen von mir, die halt auch kleine Kinder haben, wenn das 6 Jahre dauern wird, dass ich die finanzielle Situation, der finanziellen Situation gerecht werde, um dieses Kind großzuziehen und das ist nicht immer leicht. Allein was Schulen alles brauchen und wenn man das Kind fördern möchte, das hätte ich dir vor ein paar Jahren nicht sagen können. Ja, aber jetzt weiß ich es ein bisschen und ich weiß es ein bisschen, weil ich Stiefpapa bin von einem fast ausgewachsenen Jungen und ich kriege es aber von anderen mit, dann ist das ja arg, weil 6 Jahre, für mich sind die letzten 6 Jahre nicht viel Zeit, aber für ein Kind ist das ein Großteil des Lebens und da sind 6 Jahre viel zu spät, um sich zu einigen darüber, dass man genug finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Das finde ich schon einmal arg und das sagst du so nebenbei, aber dass du dann halt motiviert bist, um dann auch politisch was zu tun, finde ich stark. Ich meine, dann sagst du, ihr habt eine Selbsthilfegruppe gegründet, was vielleicht, wenn es um emotionale Themen geht, cool, finde ich schön.
Nein, da ging es schon um
strukturelle
Treffen.
Themen.
Nein, da ging es schon auch um Treffen und Unterstützung. Nicht?
Da meine ich, ist es ja schlimm, weil ich bin dann immer in so einer, ich bin in meiner Bubble, ich bin nicht betroffen, ich bin keine Frau und nicht alleinerziehend. Denke ich mir immer, wir reden doch jetzt nicht vom 21. Jahrhundert, wo solche Themen noch nicht geklärt sind.
Ah, das sind ganz viele Themen nicht geklärt. Aber du hast recht, also jetzt, ich habe schon viel Abstand, es sind jetzt viele Jahre vergangen, seit dieses Verfahren zu Ende ist. Aber es war psychisch wahnsinnig belastend, es war auch finanziell belastend, die ganze Situation. Und ohne die Hilfe meiner Eltern hätte ich das sicher nicht so gut geschafft, das Ganze, ja. Und ich wünsche es niemandem, so etwas durchzumachen, aber es war notwendig, um einen aufrechten Unterhaltstitel zu haben. Denn jetzt, wo meine Tochter 20 ist, muss sie den Unterhalt sich selbst sozusagen, ist sie dafür zuständig. Also sie studiert und muss dem Kindesvater auch dann sozusagen die Beweise dafür bringen, nicht weil er ja Unterhalt zahlt, deswegen ist er berechtigt, auch ihre Studienerfolge zu sehen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte sie selbst dann mit 18 den Unterhalt einklagen müssen. Und das ist erstens mal ein riesiges finanzielles Risiko für ein Kind. Das besteht vor den 18 Jahren nicht, weil da gibt es eben Verfahrenshilfe fürs Kind. Also das Kind hat keine finanziellen Risiken. Mhm. Mit 18 ist das dann komplett anders. Es ist auch psychisch wahnsinnig aufreibend. Das sind ja noch Kinder, nicht? Obwohl sie jetzt schon erwachsen sind, aber trotzdem den eigenen Vater vor Gericht zu gelangen, ist ja fürchterlich, nicht? Mhm. Also ich habe da auch jetzt eine junge Frau begleitet. Also für sie ist das psychisch sehr, sehr belastend gewesen, nicht? Und das wollte ich natürlich meiner Tochter nie antun. Also es ist auch Verantwortungsbewusstsein für das Kind. Und zweitens ist man auch als Elternteil verpflichtet, das zu machen. Also man darf gar nicht auf diesen Unterhalt verzichten, weil das ein Anrecht des Kindes ist.
Mhm. Eben, also man kann nicht sagen, hey, ich möchte mit dem Typen gar nichts zu tun haben, ich will gar keinen Unterhalt.
Ja, viele machen das, viele Mütter, weil sie sich psychisch nicht in der Lage sehen.
Ja.
Aber eigentlich ist es nicht korrekt. Ja.
Und was passiert dann? Also
Es passiert nichts.
Also wenn der Vater nicht zahlt und die Mutter sich nicht imstande fühlt oder vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, das einzufordern, kriegt es einfach nicht.
Genau.
Also der Staat kümmert sich auch nicht
drum? Nein, es kümmert sich nicht drum. Die einzige Möglichkeit, die eine Mutter hat, ist, dass sie zum Beispiel zur Kinder- und Jugendhilfe geht und die Kinder- und Jugendhilfe damit beauftragt, den Kindesunterhalt einzuklagen. Das funktioniert in einfachen Fällen, wo zum Beispiel der Kindesvater angestellt ist. Ja. Mhm. Aber wenn er selbstständig ist, wird es schon komplizierter. Also komplizierte Fälle übernehmen es dann natürlich auch, aber sind sie jetzt nicht so geeignet, da bräuchte es schon spezialisierte Rechtsanwältinnen dazu oder Rechtsanwälte.
Und du musst erstens hinkommen und dann musst du überhaupt die Mittel haben. Ja?
Genau,
zeitlich auch. Du bist alleinerziehend, also du hast schon mal keine Zeit. Das wissen Menschen, die nicht alleinerziehend sind, schon, dass sie keine Zeit haben, aber alleinerziehend ist nochmal ganz krass.
Genau.
Finanziell schwierig. Und dann musst du es wissen. Okay, gut.
Ja, aber es gibt den Verein. Das möchte ich auch noch ansprechen. Ja. Das ist was ganz Wichtiges, was du jetzt gerade angesprochen hast, und zwar diese Vierfachbelastung. Du hast erstens einmal die Arbeitsbelastung, nicht? Also oft gibt es wenig Unterhalt und musst dann Vollzeit arbeiten gehen, nicht? Dann hast du die Belastung mit der Kinderbetreuung. Es sind natürlich nicht alle bei allen getrennten Müttern so. Es gibt auch ganz viele Väter, die sich ganz toll einbringen bei der bei der Kindererziehung, also getrennt erziehen. Zu uns kommen halt jetzt die extremen Fälle, wo sich die Eltern nicht verstehen, ja. Und wo sich die Väter vielleicht nicht so einbringen, ja. Dann hast du den Haushalt zu führen auch noch. Und dann hast du auch noch die Gerichtsverfahren. Also es ist wirklich, viele Alleinerziehende sind dann oft am Limit. Durch diese ganzen Belastungen.
Du hast dir dann gedacht, im letzten Jahrzehnt war das noch zumindest, hey, ich muss jetzt einen Verein, also ich möchte jetzt selber, du hast es eh schon erklärt, du möchtest einfach politisch aktiv sein, du möchtest etwas bewirken. Die Gruppen, die du vorher hattest, und diese Vernetzung hat dir nicht ausgereicht, sondern du wolltest einen Verein gründen. Mhm. Wie läuft das dann? Was macht man dann? Jetzt hast du mal die Idee, du möchtest einen Verein gründen, was tust du dann?
Ja, dann musste ich es braucht zwei Personen. Am besten Personen, denen du gut vertraust, nicht? Also es reicht eine Person und du selbst, und du gehst dann zur Landespolizeidirektion und reichst dann deine Statuten ein.
Statuten ist quasi ein Text, wo du schreibst, worum es geht im Verein, oder?
Genau, das ist so die Vereinsordnung, nicht? Da gibt es auch schon Vordrucke, die kann man sich herunterladen aus dem Internet. Und dann kannst du es ein bisschen abändern auf deine Bedürfnisse, und das reichst dann ein. Die Landespolizeidirektion sagt dann, ja, das passt oder passt nicht, und erkennt das dann an, und dann musst du in einem bestimmten Zeitraum eine Generalversammlung machen und dann die Obfrau oder den Obmann und einen Kassier oder eine Kassiererin ernennen. Ja. Schriftführerin kann es geben, muss es aber nicht geben. Also es braucht zwei Personen, nicht? Und ja, und mit dem... Das habe ich eingereicht, das wurde anerkannt, und dann ab 9. Dezember 2019, glaube ich.
Ah, doch, okay, 2019 hatte ich mir sogar aufgeschrieben, ich war mir nur nicht sicher, ob ich jetzt nicht 2017 irgendwo gelesen habe. 2019, dann hast du diesen Verein gegründet, du hast die Statuten eingereicht, und was dann?
Ja, und dann war ich sehr motiviert. Es gab dann auch die Möglichkeit, bei einer alleinerziehenden Messe, das war die erste in Österreich und in Wien, mitzuarbeiten. Das war ganz toll. das war knapp vor Corona, das war noch im Februar 2020, wurde diese Messe organisiert von einer Partei, muss ich jetzt sagen. FEMA ist aber jetzt nicht parteizugehörig. Mhm. Wir sind unpolitisch, aber wir waren sehr dankbar, dass die das eben sozusagen organisiert haben. Wir haben uns immer, also ich habe mich dann immer sozusagen schon als Unterstützung, aber nicht parteipolitisch in dem Sinn deklariert. Und da waren dann die ersten Kontakte auch mit Rechtsanwältinnen. Die haben dann Vorträge gehalten, Workshops. Es sind Vorträge gehalten worden, zum Beispiel von der Petra Unger, also die macht die Frauenspaziergänge in Wien. Es waren Reden dort, es waren PolitikerInnen dort. Also es waren ganz viele Stände dort, auch mit Beratungssituationen. Also das war schon mal eine tolle Sache, nicht?
Da warst du jetzt quasi dort und hast gesagt, hey, unser Stand, wir sind FEMA.
Nein, nicht. Ich habe da ganz viel mitorganisiert.
Du hast mitorganisiert.
Ja, und diese Workshops organisiert, natürlich auch mit vielen anderen Frauen, also ich war nicht die Einzige, aber es gab die Möglichkeit, so viele tolle Ideen einzubringen, nicht? Also das war meiner Meinung nach wirklich ein großartiges Event und da sind dann die ersten Kontakte entstanden zu anderen Müttern, die dann auch die ersten Mitglieder wurden von FEMA. Es gab damals eine WhatsApp-Gruppe, da haben wir uns vernetzt und dann immer wieder gesehen und während Corona, und genau, und da habe ich dann auch noch eine andere Alleinerzieherin kennengelernt, die Sabine Eichhorn. Und die hat mir dann geholfen, die Website aufzubauen. Das war damals noch sehr rudimentär, aber es war einfach ein Beginn, nicht? Und dann haben wir die ersten Kontakte geknüpft und die ersten Treffen organisiert. Und ich wollte einfach politisch was verändern und bin dann auch in die Ministerien, zu den Politikerinnen gegangen.
Und wie haben die reagiert? Jetzt, ich merke gerade, okay, du hast dich mit vielen Menschen vernetzt. Mhm. Und ihr habt zusammen euch dann regelmäßig getroffen und über die Themen gesprochen, genau. Wahrscheinlich, wo was vorangetrieben werden soll. Aber jetzt muss man ja auch in die Gesellschaft gehen, in die Ministerien gehen und schauen, dass man da etwas bewirkt, entweder Awareness schafft oder sogar halt Taten, die nach Awareness halt natürlich kommen. Wie haben die reagiert? Haben die gesagt, cool, ihr seid jetzt da und wir nehmen euer Feedback auf und setzen jetzt etwas um? Oder wie funktioniert das?
Naja, also ganz unterschiedlich, muss ich sagen.
Mein Vorurteil wäre, dass die eigentlich sagen würden, wir haben gar keine Zeit für den nächsten Verein, der kommt schon.
Also ich war da schon etwas lästig und ich muss auch sagen, ich war auch in feministischen Kreisen schon seit Jahren sehr gut vernetzt. Mhm. Ja. Also ich hatte auch Mitstreiterinnen, zum Beispiel wie die Claudia Friem, das ist die Obfrau vom Österreichischen Frauenring, das ist die größte Dachorganisation von Frauenvereinen in Österreich, die ist auch mitgegangen mit mir. Oder damals war während Corona, waren die ganzen Treffen online, wie zum Beispiel mit dem Familienministerium oder so. Nicht. Mhm. Wir sind ins Sozialministerium gegangen und haben ihnen geschildert, wie es Alleinerzieherinnen geht während Corona, nicht, wie sie sich fühlen, total isoliert. Oder ich habe auch das Frauenvolksbegehren 2.0 damals unterstützt, war auch dabei. Also auch da gab es viele Vernetzungen. Also ich hatte schon ein bisschen auch so Kontakte, sagen wir mal so. Ja. Und also im Sozialministerium, sind wir einfach mit offenen Armen aufgenommen worden und sie haben sich das auch wirklich angehört, unsere Sorgen. Und da kam dann im Sozialministerium die Idee auf, dass sie Alleinerzieherinnen einfach unterstützen wollen während Corona. Mhm. Und so ist es dann auch zum ersten Projekt gekommen. Wir konnten dann eben ein Projekt einreichen zur Unterstützung von Alleinerzieherinnen. Und so kam es, dass wir von einer reinen, weil zuerst war das eine ehrenamtliche Lobbyorganisation, ich habe gar nichts verdient bei dem Ganzen. Ich habe das neben einem Halbzeitjob gemacht. Und so konnten wir dann den ersten Projektantrag einreichen und wir waren damals zu zweit, die dann Vollzeit sozusagen diese Struktur begonnen haben aufzubauen, die es jetzt gibt, mit Beratungstätigkeit. Also wir haben eine FEMA Helpline, psychosoziale Beratung. Viele Frauen wenden sich an uns, die eben in Obsorge, Kontaktrecht und Unterhaltsverfahren drinnen sind. Also es geht um Familienrecht, es geht um Kindschaftsrecht, es geht um Kindesunterhalt. Da machen wir nur psychosoziale Beratung, aber wir haben dann auch begonnen, während Corona war das toll, die ganzen Webinare mit feministischen Rechtsanwältinnen, Psychologinnen, Coachinnen, dieses ganze System aufzubauen. Nicht? Wir haben eine Kontaktdatenbank mit ganz vielen Organisationen in ganz Österreich, weil wir sind auch ein bundesweiter Verein, wohin sich die Mütter auch wenden können. Also sie können nachschauen, da brauche ich jetzt eine Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Leider gibt es dieses Thema halt bei uns auch, dass Kinder eben betroffen sind. Und und da können sie bei uns nachschauen, wo gibt es das jetzt im Burgenland zum Beispiel, nicht?
Mhm.
Also das sind schon über 1000 Kontakte drinnen, nicht?
Mhm.
Wir haben einen Blog, wo auch viele auch Kinder von Alleinerziehenden, erwachsene Kinder zum Beispiel schreiben oder Psychotherapeutinnen, Psychiaterinnen, nicht? Oder Bildungswissenschaftlerinnen. Es ist ganz unterschiedlich. Wir arbeiten wirklich im feministischen Spektrum mit ganz vielen Kooperationspartnerinnen.
Mhm.
Das ist mir auch ganz wichtig, eben diese Kooperation mit ganz vielen unterschiedlichen feministischen Organisationen und Personen. Ja.
Du sagst ja auch, dass es auf der einen Seite, glaube ich, die Anlaufstellen, die du gerade erwähnt hast, sind ja die wirklich den Personen auch helfen, die Unterstützung vielleicht brauchen,
mhm,
in verschiedenen Bereichen. Du hast aber jetzt auch schon erwähnt, dass ihr euch auch als Lobbyorganisation seht.
Absolut, ja, weil so sind wir eigentlich geboren worden, als Lobbyorganisation.
Und was bedeutet das? Du hast erzählt, während Corona habt ihr mit Ministerien gesprochen, wie jetzt, ja, wo die Welt Gott sei Dank nicht mehr in der Pandemie und im Lockdown ist. Mit wem müsst ihr reden? Wem müsst ihr die Türen anrennen? Und wie funktioniert das, dass man da, was bedeutet diese Lobbyarbeit überhaupt?
Also unsere große Motivation ist das Kindschaftsrecht und das Kindesunterhaltsrecht zu ändern, damit das einfach für Kinder gerecht ist,
mhm,
und auch natürlich für Frauen, nicht? Weil derzeit ist das leider nicht so, nicht?
Also ihr sagt das ja auch in eurem Leitsatz. Mhm. Wir kämpfen für starke Mütter und ihr Recht auf ein sorgenfreies Leben, für ihre Kinder und ihr Recht auf eine glückliche Kindheit. Und da habe ich mich schon gefragt, was das konkret bedeutet. Du,
ja,
hast jetzt auch Kindschaftsrecht gesagt. Mhm. Ich glaube, viele von meinen HörerInnen werden jetzt nicht wissen, was das genau bedeutet. Aber ich nehme an, es hat mit dem Leitsatz zu tun.
Ja, also wir kämpfen für das Recht, dass Frauen, wenn sie sich trennen, und viele Frauen, die von uns kommen, sind von Gewalt betroffen, psychischer, finanzieller, mhm, Gewalt, dass sie nach dieser Trennung, und sie haben sich endlich von dieser Gewalt befreit, dann finanziell und auch emotional ein gutes Leben leben können, nicht? Mhm. Das steht ihnen zu, ja. Also wir möchten nicht, dass sie jetzt, nur weil sie sich's nicht leisten können und finanziell abhängig sind, bei den Partnern bleiben, nicht? Also das ist unser Anliegen. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel das Kindschaftsrecht. Kindschaftsrecht regelt alles, was Kontaktrecht und Obsorge betrifft, ja.
Mhm.
Also den Umgang mit den Recht, also Obsorge ist zum Beispiel, man kümmert sich um die finanziellen Belange des Kindes, um die gesundheitlichen, medizinischen Belange und um den Pass, nicht, um die Schule, nicht, all das sind elterliche Aufgaben. Das Kontaktrecht ist, das wird oft vermischt, nicht? Aber Kontaktrecht und Obsorge. Kontaktrecht, da geht es einfach nur um den Kontakt zwischen meistens dem Vater und dem Kind, nicht?
Mhm.
Das können viele Paare, die sich gut trennen, auch außergerichtlich einigen. Aber bei einigen klappt es halt leider nicht und das muss dann das Gericht entscheiden. Und das Unterhaltsrecht, da geht es einfach um den Kindesunterhalt, einfach um das Geld, das dem Kind eben zusteht.
Und es gibt aber eine relevante Anzahl an Frauen, die in der Beziehung bleiben, obwohl Gewalt eine Rolle spielt, weil sie sich sonst das Leben nicht leisten könnten oder die Angst hätten davor?
Ich denke schon, nicht? Ja. Also es gibt ja auch eine Studie jetzt dazu, da sieht man, dass auch Frauen in Beziehungen viel ärmer sind, also eigentlich auch als Männer, nicht? Und
mhm,
ich denke mal, das ist vielleicht noch nicht so erforscht worden, aber viele Frauen trennen sich nicht, weil sie sich einfach finanziell nicht leisten können, obwohl sie von Gewalt betroffen sind und eigentlich gehen möchten. Ja.
Und auch das Kind dann im Endeffekt, oder? Wird oft, nehme ich mal,
ja,
an,
ja,
wenn
natürlich,
der,
ja,
Partner,
ja,
gewalttätig ist.
Genau.
Und dann gibt es die Unterstützung, die man braucht, um sich zu trennen, die kriegt man bei euch, und auch um vor der Gewalt nach der Trennung geschützt zu sein?
Also wir unterstützen natürlich psychosozial,
mhm,
indem am FEMA-Telefon die Beraterin, die versucht, die Situation einzuschätzen, die Mutter emotional zu begleiten, nicht, ihnen auch der Mutter sagt, an welche Stellen oder Anwältinnen oder Psychotherapeuten sie sich wenden kann. Wir machen auch finanzielle Beratung, weil es gibt auch in Österreich viele Möglichkeiten zu finanzieller Unterstützung, finanzielle Beihilfen. Da haben wir jetzt ein eigenes Projekt laufen.
Da gibt's, aber wenn du sagst auch, das
Bundes- ist... Ja. Beihilfen und auch, Entschuldigung, und Landesbeihilfen. Also da versuchen wir zu unterstützen, auch mit ganz spezifischen personalisierten Beratungen machen wir hierzu. Und dann gibt es auch noch die Webinare, wo eben rechtlich beraten wird, ja, von Rechtsanwältinnen, ja.
Ja, wenn du eben diese ganzen verschiedenen Unterstützungen, die es braucht, erwähnst und auch sagst, dass es Studien gibt, die zeigen, dass in Beziehungen oft Frauen schlechter gestellt sind finanziell als Männer, prinzipiell, dann klingt das ja so, als ob die Angst berechtigt ist. Also die Angst, dass ich sage, wenn eine Frau sagt, ich möchte aus dieser Beziehung nicht raus, weil ich Angst habe vor der Armut, vor den finanziellen Nöten, dass ich mein Kind auch vielleicht nicht großziehen kann und geschweige denn mich um mich selbst kümmern, ist dann real, sagst
ja, natürlich,
du. Ne? Also
ja,
sie hat dann in dem Fall eine Angst, die gerechtfertigt ist. Und da braucht es Unterstützung, weil wir vom Staat oder als Gesellschaft es nicht prinzipiell schaffen, dass da generell ein Safety Net da wäre, dass ich sage, hey, wenn ich schon so schlechter gestellt bin, weil ich vielleicht mehr Care-Arbeit leiste, dass ich dann aber auch eine Sicherheit habe, falls es mir in der Beziehung nicht gut geht, dass ich da raus kann.
Ja, ja, das ist ja leider das Problem, da sprichst wirklich was Wichtiges an. Es gibt leider keinen automatischen nachehelichen Unterhalt, nicht? Und bei einer Trennung schon gar nicht. Also es wird an sich bei einer Scheidung das Vermögen, das man hat, an sich aufgeteilt, 50-50. Aber danach, auch wenn jetzt Frauen jahrelang zu Hause geblieben sind, bei den Kindern auf die Karriere verzichtet haben und wir wissen, wie viel finanzielle Einbußen es da gibt, ist dann der Mann, der dann Karriere oft gemacht hat, wir wissen, Männer arbeiten da mehr. Sobald ein Kind eben auf der Welt ist, ist der Mann nicht verpflichtet, nach der Scheidung der Frau einen Unterhalt zu zahlen. Nicht? Außer es gibt eine strittige Scheidung und man kann dann eine eheliche Untreue nachweisen. Und das ist aber oft sehr schwierig, weil dann oft wollen RichterInnen nicht so diese Schmutzwäsche sehen oder machen und es wird dann ein gleichteiliges Verschulden festgestellt und Frauen fallen dann sozusagen um einen Unterhalt um, nicht? Und sind dann arm.
Aber das Familiengericht wäre doch hier eigentlich zuständig und müsste, gerade wenn wir jemanden haben, die Schutz benötigt, schützen.
Und ja, aber die Gesetze sind nicht so, ja. Und jetzt gibt es eine Arbeitsgruppe im Justizministerium zur Reform des Ehe- und Partnerschaftsrechts. Und genau das wird auch angestrebt von der Justizministerin, soweit ich weiß, ja, dass es auch einen nachehelichen Unterhalt geben soll, der sozusagen auch die ganze Care-Arbeit, die die Frauen geleistet haben, eben abgelten soll. Ja.
Das heißt, da gibt es gute Initiativen,
ja,
die hoffentlich in die richtige Richtung
pushen. Das wissen wir nicht, wie der Erfolg von dem Ganzen gekrönt ist, nicht? Weil ich meine, es muss dann auch in die parlamentarische Abstimmung gehen mit den anderen Regierungsparteien, nicht? Die sagen dann vielleicht nein. Also sie sind nicht einverstanden damit. Auch innerhalb der Arbeitsgruppen gibt es sicher auch sehr viel patriarchale Stimmen, nicht? Die das Ganze ablehnen, die Position der Männer verteidigen wollen, nicht? Die einfach kein Geld locker machen wollen dann für Frauen. Nicht?
Das also vielleicht auch gar nicht verstehen, oder? Die auch gar nicht verstehen.
Also die verstehen das sehr gut, aber die wollen das nicht. Also auch eine Anwältin hat mir zum Beispiel mal gesagt, 90% der Männer, die sich an sie wenden, wollen den Kindesunterhalt verringern, nicht? Also und dasselbe ist dann auch beim nachehelichen Unterhalt, nicht? Also es ist oft so, natürlich nicht alle, es gibt auch wunderbare Männer, nicht? Die Frauen weiterhin unterstützen oder auch Kinder, nicht? Also ich will nicht auf keinen Fall alle in den Topf hauen, aber es ist oft so, sobald die Beziehung zu Ende ist, will man von der Frau und dem Kind dann nichts mehr wissen, nicht? Und auch die finanzielle Unterstützung geht zurück, nicht?
Ja, es gibt ja eine relevante Anzahl an Fällen, wo sowas halt passiert. Das finde ich so, ich finde unfassbar, dass Menschen sich, also ich verstehe nicht, wie unemotional man sein kann, wenn man sich um das eigene Kind oder die eigenen Verantwortung, die man da hat, einfach nicht kümmern will, auch aus rationalen Gründen. Wenn ich jetzt nur egozentrisch denke, verstehe ich das, aber wie emotionslos muss man sein, um so zu denken, und dass es einem wirklich wurscht ist, weil eine Beziehung kann in die Brüche gehen, das kann immer passieren, das kann keiner uns garantieren, und hoffentlich hat jeder die Freiheit zu gehen, wenn es ihm oder ihr nicht gut geht. Ja. Aber dann sollte man trotzdem die Verantwortung, gerade von Kindern, die sich nicht selbst schützen können, die ja schutzbedürftig sind, das sollte man denen ja nicht entfliehen. Ich finde, mich macht das fassungslos, wenn du so Geschichten erzählst. Ja, hast du das Gefühl, weil ich auch gerade gesagt habe, ich denke mir oft, okay, viele Männer gerade in den Strukturen checken vielleicht gar nicht, so wie ich, auch wenn ich jetzt nicht mich damit auseinandersetze, weil ich diesen Podcast mache, denke mir vielleicht, naja, ist doch eh alles okay, läuft doch eh alles gut, ja, ich arbeite und meine Frau arbeitet auch und ist ja alles in Ordnung. Und das wäre meine Hoffnung gewesen, dass die Männer, die da gewisse Verbesserungen blockieren, es einfach nicht verstehen, weil das wäre für mich nachvollziehbarer. Aber dass Männer ihre Privilegien nicht aufgeben wollen, ist wieder etwas, was mir ein bisschen traurig macht in dem Fall.
Ja, aber das wissen wir ja alle nicht. Also,
hast du das Gefühl, dass Frauen oft dann im System nicht ernst genommen werden, auch mit ihren Anliegen?
Ah ja, ganz sicher. Ich möchte aber noch kurz auf den Kindesunterhalt zurückkommen. Da gibt es nämlich auch eine Kinderkostenanalyse und auch eine Unterhaltsbefragung. Das hat das Sozialministerium 2021 durchgeführt. Da ist rausgekommen, dass die Hälfte der Kinder keinen Kindesunterhalt bekommen und der durchschnittliche Kindesunterhalt um die 300 Euro ist, nicht? Also es wird nur ein Drittel von den Kinderkosten abgedeckt durch den Kindesunterhalt. Und das ist auch der Grund für die große Armut von Kindern, von Alleinerziehern und von Alleinerzieherinnen.
Sorry, nochmal für mich, sorry, wenn ich langsam bin, aber die Hälfte der Kinder, deren Mutter alleinerziehend ist, bekommen keinen Unterhalt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
In Österreich?
In Österreich, ja.
Das ist ja arg.
Vom Kind, vom Unterhaltspflichtigen, ja. Nicht? Ja.
Und die es kriegen, davon kriegt eine große Menge weniger als 300 Euro?
Nein, der Durchschnitt sind 300 Euro.
Der Durchschnitt ist 300 Euro?
Genau.
Pro Monat?
Pro Monat, ja.
Um ein Kind großzuziehen?
Genau.
Okay.
Und dann gibt es noch einen Anteil.
Und das ist gesetzlich so gedeckelt, dass sich das ausgeht? Weil
nein, das ist nicht gesetzlich gedeckelt. Nicht.
Wer rechnet die Summe aus, die dann zu einem Durchschnitt von 300 Euro führt?
Eine Unterhaltsbefragung. Das heißt, das wurde festgestellt, die Leute wurden befragt und es ist herausgekommen, dass der Durchschnitt dessen, was Kinder in Österreich bekommen, 300 Euro ist.
Ja, das ist ja schlimm.
Ist natürlich schlimm.
Weiß mittlerweile, was eine Schule und Kleidung und genau. Essen und was kostet. Und im Endeffekt, wenn ein Kind in der Pubertät ist, will es vielleicht ein bisschen mehr essen. Es ist ja mit 300 Euro, wenn ich dann alleinerziehend bin.
Ja, aber das ist schon gut, nicht? Und zum Beispiel Unterhaltsvorschuss, das ist, wenn der Geldunterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlen will oder kann, nicht? Dann springt der Staat ein. Und da ist es, glaube ich, um die 215 Euro durchschnittlich, also noch weniger. Und dann gibt es 36%, die bekommen gar nichts. Ja? Mhm. Also das ist weder Unterhaltsvorschuss noch Unterhalt, nicht? Mhm. Also das ist dann schlimm, ja.
Ganz arg. Sorry, dass ich dich dauernd unterbreche, aber ich muss das immer wiederholen, um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstehe.
Ja, du hast das richtig verstanden. Deswegen gehört eben das Unterhaltsgesetz wirklich reformiert in Österreich. Mhm. Da gehört einfach was Neues her, was Kinder und dann natürlich auch die Personen, meistens sind die Mütter eben, die Kinder großziehen, finanziell stützt. Und was jetzt wirklich gut ist, das Sozialministerium arbeitet an einem alleinerziehenden Unterstützungsfonds. Das heißt, für Kinder, die wirklich ganz wenig Kindesunterhalt oder keinen bekommen, dass die dann finanziell vom Staat unterstützt werden. Das sind, glaube ich, 36 Millionen. Und das ist schon lange eine Idee. Ich glaube, seit 2017 gibt es diese Idee, wird die politisch gefordert und diese Regierung möchte das endlich umsetzen. Das finde ich ganz, ganz toll, dass das passieren soll.
Mhm. Dann fingers crossed und
aber eigentlich gehört es, dass einfach der Geldunterhalt von den Kindern viel konsequenter eben vom Geldunterhaltspflichtigen, das ist halt meistens der Vater, eingefordert wird, ja. Also dass das wirklich konsequent verfolgt wird, das wäre wichtiger.
Ja. Ich habe dich jetzt vorher schon gefragt, ob Frauen, die dann vor Gericht ziehen oder die das schaffen, zeitlich, finanziell und emotional, etwas einzufordern oder einzuklagen, ob die vom System ernst genommen werden. Wie ist da deine Erfahrung mit solchen Fällen oder mit diesem Thema?
Naja, also Sie müssen, das Gericht, die RechtspflegerInnen müssen natürlich die Anträge entgegennehmen, nicht? Mhm. Es ist vieles auch sehr patriarchal ausgerichtet. Also es ist oft so, wer am lautesten schreit, bekommt dann oft recht, nicht? Mhm. Das sind halt leider oft die Männer, nicht? Und es wird dann oft auf Vergleiche hingedrängt. Ich habe das persönlich auch gesehen, wie ich eine junge Frau begleitet habe, wo man sie emotional sehr unter Druck gesetzt hat. Also die Gegenseite hatte dann auch eine Rechtsanwältin mit, nicht? Und sie sehr unter Druck gesetzt hat, dass sie einem Vergleich zustimmt, nicht? Also sie wurde auf keinen Fall ernst genommen, ja, obwohl sie eine psychische Erkrankung hat und der Kindesvater, also junge Erwachsene, ja, also selbst schon zuständig für den Unterhalt. Also das waren Situationen, die vielen Müttern vielleicht auch begegnen, nicht? Man sagt mir, sie soll froh sein, dass sie überhaupt einen Kindesunterhalt bekommt, nicht? Das wird überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des, und du hast es ja richtig gesagt, du siehst ja jetzt selbst, wie viel ein Kind kostet, nicht? Mhm. Wird überhaupt nicht darauf eingegangen, nicht? Also sozusagen die Rolle der Frau ist, sie soll sich bescheiden, sie soll nur ja nicht so viel Unterhalt fordern für das Kind. Es wird ja oft dann unterstellt, dass sie sich das für sich selbst ausgibt. Dabei, wie gesagt, Kinder kosten wahnsinnig viel. Je älter sie werden, nicht, die Schulen sollten gratis sein, in Österreich sind sie aber nicht, weil du musst dann einen Laptop kaufen, du musst die ganzen Landschulwochen, Skiwochen und so weiter, das kostet alles viel, das zahlt dann niemand, nicht? Mhm. Und das ist nicht einmal im Unterhalt integriert, nicht? Mhm. Also das müssen eigentlich die Mütter allein tragen, nicht? Und deswegen sieht man, warum Alleinerziehende wirklich die vulnerabelste Gruppe in Österreich ist, ja.
Mhm. Du hast mir erzählt, es gab auch eine Presseaussendung, so eine Geschichte aus dem echten Leben, die hast du auch mitgebracht. Mhm. Magst du die Geschichte vielleicht, wolltest du vielleicht vorlesen, dass du die Geschichte erzählst?
Ja, also da geht es eigentlich wieder um ein anderes Thema noch, weil viele Frauen, die sich eben an uns wenden, die sind eben schon während der aufrechten Beziehung von Gewalt betroffen gewesen und erleben dann auch Nachtrennungsgewalt. Also 98% der Frauen, die sich an uns wenden, sind gewaltbetroffen. Ja.
Nachtrennungsgewalt, ich meine, du trennst dich, ziehst weg und der Ex-Partner lässt nicht locker. Und das ist Nachtrennungsgewalt.
Ja, zum Beispiel Stalking. Also es werden überall in der Wohnung Kameras installiert, nicht? Mhm. Du wirst überwacht, nicht?
Oder du weißt das aber gar nicht.
Du weißt das gar nicht. Du kommst dann drauf. Oder das Handy wird überwacht, nicht? Es werden irgendwelche Apps installiert und wirst überwacht. Oder du wirst ständig beschimpft, nicht? Bei den Übergaben, nicht? Du wirst dein Kind übergeben, und weil der Vater eben das Kontaktrecht hat. Aber du wirst bedroht von diesem Mann oder du wirst beschimpft, nicht? Oder der Vater macht dich vor dem Kind schlecht, nicht?
Da gab es ja jetzt gerade auch, ich glaube von Colleen Fernandes, ich hoffe, ich wollte gerade nachschauen, ob da gab es ja dieses, den Medien, das in den Medien auch groß gemacht worden ist.
Das war fürchterlich, nicht, was dieser armen Frau passiert ist, ja.
Wo der Ex-Freund, mir fällt der Name von dem jetzt nicht
ein. Der Mann, ja.
Der Ex-Mann, der eigentlich nach außen hin so ein positives Image hatte.
So ein sympathischer Typ, gell? Ich mag seine Filme total, nicht? Ich hab zuerst gar nicht, ich konnte es nicht glauben. Ich habe mir gedacht, nein, ist das wirklich der, nicht?
Christian Ulmen, genau. Christian Ulmen, ja, Colleen Fernandes, wo man dann gemerkt hat, wie viele Jahre er sie gestalkt hat, Fake-Profile erstellt hat, sogar AI-generierte Sachen, andere Männer kontaktiert hat, sie bloßgestellt hat und sie einfach nicht wusste, worum es geht. Und ich finde, das entzieht sich meiner Fantasie. Das ist wie was Menschen oder in dem Fall Männer einfach fähig sind, nur, ich weiß nicht, ob es Ego-Probleme sind oder weil es psychisch selber nicht zurechtkommen und sich mit sich selbst nicht auseinandergesetzt haben, aber jemand anderen so weh zu tun und jemanden anderen so schlecht darzustellen, das ist ganz, ganz arg. Und das sind halt die Fälle, mit denen du zu tun hast, in dem Fall.
Ja, also man muss in dem Fall auch sagen, er ist noch nicht verurteilt worden und es gilt noch die Unschuldsvermutung, aber...
Naja, sorry, jetzt habe ich so...
Nein, ich sage es nur zur Sicherheit, auch für dich, ja.
Ja.
Ja, also es gibt, also je mehr die Technologie fortschreitet, desto ärgere Formen auch digitaler Gewalt kann es geben. Ja. Mhm. Und andere Form der Gewalt ist auch eben diese Herabwürdigungen und auch in Gerichtsprozessen, nicht? Viele Kindesväter verdienen mehr, können sich dann auch sehr gute Anwälte leisten und diese Gegenanwälte diskreditieren Frauen wahnsinnig vor Gericht und versuchen sie klein zu halten, ja. Die Frauen, die zu uns kommen, erzählen oft von Mustern, ja, das bemerken wir. Also sie sagen, dass Gewalt vorgefallen ist während der Beziehung, auch vielleicht gegen das Kind oder gegen sie selbst. Kinder, auch wenn sie Zeugen von Gewalt werden, sind sie auch betroffen, nicht? Auch wenn jetzt der Vater die Hand nicht gegen sie erhoben hat, aber sie spüren die ganze Angst der Mutter, nicht? Die ganze Atmosphäre. Da haben auch ein sehr gutes Webinar mit einem Psychiater dazu gemacht, zur Zeugenschaft von Kindern eben bei Gewaltvorfällen. Und was passiert dann? Diese Väter können sich sehr, sehr gut präsentieren bei Gericht, wirken sehr sympathisch, sind halt sehr manipulativ. RichterInnen sind in diesen Täterprofilen nicht geschult, glauben den Tätern. Und dann kommt es zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Es wird dann behauptet, dass sich die Frauen das alles einbilden, dass das alles nicht wahr ist, obwohl wir wissen, jede dritte Frau in Österreich ist von Gewalt betroffen. Und es wird ihnen dann unterstellt, dass sie das alles erfinden, um dem Kind den Vater zu entfremden. Es wird ihnen sozusagen eine Entfremdung, eine Manipulation und die sogenannte Bindungsintoleranz unterstellt. Das ist ein Kunstwort sozusagen. Und es kann dann im schlimmsten Fall dazu kommen, dass die Mütter die Obsorge verlieren, obwohl sie die Kinder vor Gewalt schützen wollen und sich selbst. Und in den schlimmsten Fällen dann auch die Kinder abgenommen werden und dann zum gewalttätigen Vater umplatziert werden. Ich möchte dazu sagen, das betrifft nicht alle Scheidungen und Trennungen in Österreich. Ich rede hier immer nur von Extremfällen. Ja. Es gibt viele Paare, die es auch sehr gut schaffen, sich nach einer Trennung weiterhin gemeinsam um das Kind zu kümmern. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo es eben zu diesen Gewaltvorfällen kommt. Und hier sprechen wir dann von der institutionellen Gewalt. Also zuerst die Nachtrennungsgewalt durch den Partner, Ex-Partner und dann die institutionelle Gewalt durch die Institutionen, die die Gewaltvorfälle nicht sehen, nicht erkennen, nicht anerkennen und das Ganze sozusagen die Gewalt fortführen.
Würdest du dann, sorry, dass ich die Frage stelle, ich hoffe, es fühlt sich niemand getriggert, aber sie kommt mir auf, würdest du denn in dem Fall den betroffenen Frauen nicht vielleicht sogar nahelegen, sich zu einigen und den Weg nicht zu gehen, weil der Weg hört sich aussichtslos und sehr frustrierend an?
Nein, auf keinen Fall. Sondern ich rate Ihnen zu guten Anwältinnen, die sich gut auskennen, die argumentativ sehr gut sind. Und es gibt dann auch Möglichkeiten, es gibt auch gute Richterinnen, nicht? Die das sehr wohl durchschauen, ja.
Das heißt, was wir brauchen ist aber, und was ihr macht, ist die Connection, das Verknüpfen mit den richtigen, starken AnwältInnen,
ja, genau.
Mit dem richtigen, starken Umfeld, um das eigene Recht nicht nur einzufordern, sondern das eigene Recht auch zu bekommen.
Genau,
das
ist absolut. Quasi,
da gibt es schon Hoffnung, die du auch hast mit deinem Verein. Sonst ein bisschen traurig, wenn du auch sagen würdest, nein. Also das freut mich dann auch in dem Fall, um die Unterstützung zu leisten. Und wenn es jetzt auch Leute gibt, die in irgendeiner Form unterstützen können, sollen sie gerne sich melden, weil bei FEMA kann man unterstützen in dem Fall.
Auf jeden Fall, natürlich. Wir freuen uns immer über neue KooperationspartnerInnen. Aber das, was ich sagen möchte, ist, es kommt auf eine gute Strategie an. Man braucht viel Unterstützung. Wir arbeiten mit ganz vielen Professionen zusammen, also mit PsychologInnen, PsychiaterInnen, mit RechtsanwältInnen, Vorbereitung auf psychologische Gutachten, MentaltrainerInnen. Also es ist auch wichtig, dass die Mütter bei Gericht ruhig bleiben, nicht? Also sie werden darauf vorbereitet, wie sie sich richtig präsentieren und mit der richtigen Strategie kann dann auch ein Verfahren in die richtige Richtung gehen. Manchmal passiert es halt leider, dass die Mütter erst zu uns kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also da wird es dann natürlich schwieriger. Aber wenn du in ein Verfahren gut vorbereitet gehst mit der richtigen Strategie und der richtigen Unterstützung, dann gibt es sehr gute Chancen, dass auch für dich der Ausgang und für das Kind einen guten Ausgang gibt bei Gewalt, auch bei Gewalt. Also auf keinen Fall das nicht erzählen, nicht? Ja.
Wie war das bei dem Fall, wo ihr die Presseaussendung ausgeschickt habt?
Ja, das wollte ich da vorlesen, genau. Das war eine Situation, die hat uns eine Mutter erzählt, und ich habe sie zum Frauentag 2024 bei einer Pressekonferenz öffentlich gemacht. Das möchte ich dir vorlesen. Es hämmert an der Tür. Polizei, machen Sie auf. Das ist nicht etwa eine Szene einer Verhaftung eines Drogendealers, sondern einer Alleinerzieherin wird ihr Kind unrechtmäßig von der Kinder- und Jugendhilfe abgenommen. Ohne Vorankündigung, teilweise ohne Überprüfung der Angaben der Gefährdungsmeldung, beschließen MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe, ein Kind von seiner Mutter zu trennen. Bei Sabine S., der Name wurde von uns geändert, erfolgte die Kindesabnahme, als sie die erfahrene Gewalt durch den Kindesvater publik machte. Sie wurde Opfer von Partnergewalt. Der Vater ihrer jüngeren Tochter wurde gewalttätig, als Sabine während ihrer Schwangerschaft beschloss, sich zu trennen. Auf Anraten der Kinder- und Jugendhilfe erwirkte sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Doch das sollte ihr zum Verhängnis werden. Aus Ärger über das Vertretungsverbot brachte der Gewalttäter selbst eine Gefährdungsmeldung gegen die Mutter bei der MA11 ein. Also das ist die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, die MA11. Damit nicht genug. Während Sabine in den Wehen lag, versuchte der Ex-Partner trotz eines Annäherungsverbotes, sich unter Drohungen gegen das Krankenhauspersonal einen Weg in den Kreissaal während der Geburt zu bahnen. Also das noch im Krankenhaus wurde Sabine ihr neugeborenes Kind abgenommen. Erst war sie durch den Kindesvater zum Gewaltopfer geworden. Danach wurde sie durch die Kindesabnahme Opfer institutioneller Gewalt durch die Kinder- und Jugendhilfe. Eine Begründung für die grausame Abnahme bekam sie nicht. Auch die beiden älteren Kinder wurden Sabine abgenommen, während sie noch im Spital lag. Während für Straftäter, die von der Polizei verhaftet werden, binnen 48 Stunden einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werden muss, hat die Kinder- und Jugendhilfe ganze 8 Tage Zeit, um die Kindesabnahme bei Gericht zu melden. Für Babys oder Kleinkinder eine unglaublich lange Zeit. Beweise für eine Gefahr im Verzug, die für eine eigenmächtige Abnahme des Kindes ohne Gerichtsbeschluss durch die Kinder- und Jugendhilfe Voraussetzung ist, die müssen von ihr nicht geliefert werden. Ja, also da haben wir einfach auch strukturelle Mängel bei Organisationen wie eben der Kinder- und Jugendhilfe öffentlich gemacht. Ja. Und wie halt leider institutionelle Gewalt passiert. Ich möchte natürlich nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt sicherlich auch sehr viele gute Mitarbeiterinnen bei der Kinder- und Jugendhilfe, aber es passieren leider Gottes auch solche Fälle.
Deswegen sollte man einfach Schutzmechanismen aufbauen, damit sie nicht passieren, oder? Das würde für die guten Mitarbeitenden kein Problem sein.
Genau, genau.
Also für die, die ihren Job gewissenhaft und gut machen. Wie ist der Fall von Sabine ausgegangen? Darf ich fragen, weißt du das?
Nein, leider hat sie ihre Kinder, glaube ich, nicht mehr
bekommen. Wirklich?
Ja.
Umso wichtiger, dass es eigentlich euch gibt und dass man diese strukturellen Veränderungen herbeiführt. Ne?
Ja, also wir machen halt solche Fälle öffentlich. Wir machen ganz viel Pressearbeit, wir machen Presseaussendungen, wir machen Pressekonferenzen, wir geben Interviews, nicht? Also wir gehen ins Fernsehen, einfach um auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Ja.
Wie kommen Frauen wie Sabine oder andere betroffene Alleinerzieherinnen in Kontakt mit euch? Wie passiert das? Im Endeffekt kommt ihr, seid ihr dort anwesend, wo diese Probleme, oder wo suchen die überhaupt Unterstützung? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das vonstatten geht.
Naja, mittlerweile sind wir schon recht bekannt. Wir machen sehr viel Social-Media-Arbeit. Also die Ankündigungen von unseren Services gehen über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, vormals X, jetzt nicht mehr so viel, und LinkedIn. Wir haben unsere Website.
Seid ihr überall unter fem.a zu finden, oder?
Genau, ja.
Sollte man euch auf Instagram jetzt folgen möchte, macht es sofort. Dauert 2 Sekunden.
Genau. Und Wir haben auch sehr viel Kooperationspartnerinnen bei Frauenorganisationen. Dort schicken wir unsere Folder hin, unsere Broschüren. Wir haben ganz viele Vernetzungstreffen mit anderen Organisationen. Dadurch wissen die anderen Organisationen, die auch Frauen beraten, wenn jetzt Alleinerziehende zu ihnen kommen mit rechtlichen Problematiken beim Familiengericht, dass sie sie zu uns schicken können. Mhm. Also wir werden oft weiterempfohlen, ja.
Und dann, also prinzipiell, wenn eine betroffene Frau euch findet über Broschüren, mhm. Google, Social Media.
Genau, viele googeln uns auch, ja.
Denke mhm. ich mir, kommt man mal wahrscheinlich zu so einem Vernetzungstreffen, teilt da die Hürden mit, die Probleme, mhm. die sie haben, und dann geht es ein bisschen los, dass man vielleicht Unterstützung bekommt, dort, wo man sie halt gerade braucht, wo man schaut, oder?
Genau, also alle unsere Services sind kostenlos. Mhm. Also die psychosoziale Helpline, das ist täglich für 3 Stunden während der Woche, Montag bis Freitag. Die ganzen Webinare sind kostenlos, da kann man sich eben, die sind immer am Abend, 19 bis 21 Uhr. Da kann man sich einfach zuschalten, man meldet sich an, kriegt den Link zugeschickt und loggt sich ein. Die ganzen Broschüren sind kostenlos, die kann man sich runterladen von der Website als PDF oder wir schicken sie auch zu.
Aber diese Broschüren zu drucken zum Beispiel oder mhm. zu erstellen. Mhm. Das ist ja alles, das Druck kostet Geld. Mhm. Sie zu erstellen, kostet zumindest Arbeitszeit. Mhm. Seid ihr da nur durch ehrenamtliche Mitarbeitende strukturiert oder wie funktioniert das? Wenn ihr sagt, das ist alles kostenlos, natürlich, Gott sei Dank.
Nein, das wird vom Sozialministerium gefördert. Mhm. In unserem letzten Projekt hatten wir auch finanzielle Mittel, um diese Broschüren zu erstellen. Also wir haben die Inhalte erstellt, teilweise auch mit Rechtsanwältinnen, Gutachterinnen, Psychologinnen. Wir hatten natürlich eine Grafikerin, die sie dann eben erstellt hat. Wir hatten da eben ein Budget dafür und auch die Mittel, um das dann zu versenden, das Ganze. Ja. Jetzt wurden uns leider die Mittel gekürzt, weil auch bei der Regierung gibt es Budgetprobleme. Das heißt, bei diesem Projekt erstellen wir jetzt keine Broschüren mehr, aber wir haben noch eben einige auf Lager und wir können sie eben versenden oder es gibt eben die Möglichkeit, sich das als PDF herunterzuladen. Aber wir sind froh, dass wir, obwohl wir leider Kürzungen erfahren haben, trotzdem noch weiter gefördert werden, weil das Sozialministerium der Meinung ist, dass wir eine ganz wichtige Arbeit leisten, dass wir Frauen eben unterstützen. Es gibt nur uns sozusagen, die spezialisiert sind in diesem Fach in Österreich und deswegen werden wir eben weiter gefördert, um einfach die Strukturen aufrechtzuerhalten, die wir schon geschaffen haben.
Wir haben im Vorfeld auch darüber gequatscht und ich habe es erwähnt, dass jetzt gerade im April war sehr viel in den Medien, gerade die Finanzierung von Vereinen, von NGOs. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, Vereine wie FEMA, aber auch SARA, worum es im April ging, werden wahrscheinlich politisch gefördert oder vom Staat, von der Regierung gefördert, vom Sozialministerium in dem Fall gefördert, weil es Themen sind, die meines Erachtens politisch nicht sexy genug vermarktbar sind. Das, worum sich unsere Parteien und unsere Regierung nicht wirklich kümmern will, weil das nicht super Presseaussendungen sind, die gerade gut funktionieren und die ihnen ihre WählerInnen Stimmen bringen. Deshalb braucht es eigentlich die Vereine, weil die Regierung einfach daran scheitert, hier die richtigen Schritte zu setzen. Und natürlich müssen dann diese Vereine dementsprechend auch finanziert werden, weil das muss ja irgendwie funktionieren. Wie gesagt, ein Druck kostet halt Geld. Du kannst noch so viele ehrenamtliche Mitarbeitenden haben, der Druck kostet Geld. Das wird anders nicht funktionieren, das muss man halt machen. Jetzt war aber die aktuelle Debatte im April, dass die Finanzierung nicht stattfinden kann, weil es einfach im Budget der Regierung sich nicht mehr ausgeht, dann hat die SPÖ gesagt, sie finanziert es doch. Und ich war mir dann nicht sicher, auch bei der SPÖ ist das jetzt auch eine gute politische Presseaussendung, zu sagen, wir schaffen jetzt irgendwie die Finanzierung. Wie hast du das wahrgenommen, diese ganze Debatte über die Finanzierung? Plus auch, wie die Oppositionsparteien reagiert haben. Ich habe von der FPÖ stark wahrgenommen, dass sie eigentlich gegen NGOs und gegen Vereine gebrettert ist. Ich habe in den Kommentaren gelesen, hey, wenn das jetzt non-governmental organizations sind, warum werden die dann von der Regierung finanziert? Ganz viel Panikmache und Hetze gegenüber, wo ich mir gedacht habe, eigentlich so eine tolle Arbeit, sich da Menschen zu kümmern, wo ihnen halt sonst nicht geholfen wird. Das war jetzt mein Gefühl, aber eigentlich wollte ich dich fragen, wie du das wahrgenommen hast.
Naja, also bei Zara ist es ganz eindeutig, die machen auch Antirassismusarbeit und einen wichtigen Antirassismus-Report, so sind sie eigentlich geboren, nicht? War das ein Problem für die Weiterförderung, nicht? Und es gab ja einen riesigen Aufschrei dann bei ganz vielen Organisationen, Journalistinnen, Feministinnen, die sich für Zara eingesetzt haben. Das ist dann auch bei der SPÖ angekommen. Die Arbeit von Zara ganz wichtig finden und vor allem, weil es ja auch, glaube ich, am Tag davor, bevor das Ende der Förderung bekannt gegeben wurde, ein Treffen einer Arbeitsgruppe zum nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen, gegen digitale Gewalt gab, nicht? Mhm. Wo auch die alle Regierungsparteien dabei waren und auch gefunden haben, dass diese Arbeit total wichtig ist, eben Frauen im Kampf gegen digitale Arbeit zu unterstützen. Aber Zara ist halt die einzige Stelle in Österreich, die das macht, nicht? Mhm. Also ihnen die Förderung einzustellen, ist eigentlich kontraproduktiv. Das hat dann auch, glaube ich, die SPÖ gefunden und deswegen bei anderen Stellen gekürzt, um Zara weiterfinanzieren zu können. Ja.
Merkst du generell, dass aber die Gesellschaft sehr kritisch ist an den NGOs und Vereinen gegenüber?
Nein, so ist überhaupt das nicht. Nein, also ich denke, dass die Arbeit von NGOs und Vereinen in Österreich hoch angesehen ist in der Gesellschaft, dass sich auch sehr viele ÖsterreicherInnen ehrenamtlich engagieren und das auch schätzen. Also wir sehen das zum Beispiel bei unseren Google-Bewertungen, wie viel positiven Rückhalt oder Rückmeldungen wir bekommen. Wir haben also wirklich tolle Google-Bewertungen von den Frauen, die sich an uns wenden und wir bekommen wirklich täglich Dankesmails, dass wir Mütter unterstützen. Und ich denke mal, das geht auch ganz vielen Vereinen so. NGOs und Frauenorganisationen oder Vereine machen eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Arbeit in Österreich. Mhm. Die Regierung, die Politik kann sich nicht um alles kümmern, nicht? Die haben andere Aufgaben. Aber sie kann eben Vereine, die die Bevölkerung unterstützen, finanziell unterstützen, nicht?
Also die diese Lücken quasi auffüllen, genau, die könnte genau. Man dann unterstützen. Wie hast du das aber jetzt wahrgenommen, dass jetzt dann eine Regierungspartei sagt, wir streichen das Geld? Ich glaube, es war eine Regierungspartei, die damit zumindest medial sehr vorgeprescht ist und eben eine Oppositionspartei, wo ich eingangs mit dir vorher auch schon gesprochen habe, wo ich dann gelesen habe, dass diese Oppositionspartei allein im Dezember und Jänner 60.000 Euro an Kampagnen ausgegeben hat, die gegen NGOs und Vereine sind. Freut mich ja zu sehen, dass diese Kampagnen nicht funktionieren oder zumindest zu einem großen Teil nicht funktionieren, dass diese Skepsis und diese Missgunst oder auch diese unkonstruktiven Inhalte nicht an euch gelangen, sondern eher Appreciation von der Gesellschaft. Nimmst du aber das wahr, dass sich da politisch oder merkst du davon gar nichts und sagst, hey, die können noch so viel brettern, da passiert eigentlich nichts. Weil ich denke mir, wenn eine der Regierungsparteien Gelder streicht, dann wird das ja kritisch eigentlich, dass ihr eure Arbeit...
Ja, es ist sehr schade, dass das von einer Regierungspartei eben das Budget gestrichen wurde. Zum Glück ist die SPÖ da eingesprungen. Und was jetzt die Oppositionsparteien betrifft, wir wissen, dass hier populistische Kampagnen gegen NGOs gefahren werden, um sie in einem schiefen Licht darzustellen.
Warum aber? Also sagen wir mal, okay, du hast gesagt, bei Zara könnte es darum gehen, dass vielleicht jemand was dagegen hat, dass die gegen Rassismus arbeiten. Aber warum sollte man generell gegen NGOs und Vereine hetzen?
Naja, also da geht es auch viel um Vereine, die in der Asylpolitik, also beim Asyl tätig sind,
aber es gibt viele Vereine, die jetzt bei mir auch im Podcast waren, wie ihr, kümmert sich um Alleinerzieherinnen. Dann gibt es Vereine, die kümmern sich um die Mitarbeitenden, die GefängniswärterInnen sind oder um Jugendliche und Menschen, die halt sonst keine Unterstützung haben. Da verstehe ich nicht, wie man allgemein da dagegen brettern kann oder was das politische langfristige Ziel dagegen wäre.
Also ja, ich weiß, dass sehr viel parlamentarische Anfragen gestellt wurden.
Auch
bei uns wurde eine parlamentarische Anfrage, können es gern machen, nicht?
Wie funktioniert das dann? Was macht das Parlament? Was stellt das für eine Was heißt parlamentarische Anfrage?
Ja, da wird eine Anfrage über über die Inhalte, über die Förderungen, die Förderungsverträge und so weiter eben an das Ministerium, das diesen Verein fördert, gestellt. Nicht?
Das heißt, das Sozialministerium hat eine Anfrage bekommen vom Parlament?
Nein, von dieser Partei, nicht, die diese parlamentarische Anfrage gestellt hat. Aber sie machen das systematisch, nicht? Also es werden seit einem Jahr circa ganz viele parlamentarische Anfragen gestellt. Das ist halt eine populistische Taktik, die diese Partei fährt, um Vereine in einem schiefen Licht zu präsentieren.
Sie suchen quasi irgendwas Negatives, um das dann verbreiten zu können? Oder was? Wie ist es bei euch abgelaufen?
Naja, negativ nicht. Sie stellen das vielleicht so dar in ihren Anfragen, werden aber halt nicht viel Erfolg haben, weil viele Vereine einfach von der Bevölkerung sehr geschätzt werden, nicht? Aber es ist so, das stimmt schon, sie wollen sie so darstellen, nicht?
Also
aber
die parlamentarische Anfrage allein kann schon bewirken, ne? Dass das, was hinterfragt wird, erstmal Skepsis erzeugt bei den Personen.
Es kommt darauf an, wie das medial verwendet wird, nicht? Aber ich glaube, dass sie damit jetzt nicht so viel Erfolg haben werden, weil das ist ja natürlich eine Strategie, die gefahren wird, nicht? Weil eben Vereine in der österreichischen Bevölkerung sehr hoch angesehen sind, ja. Es ist eine Strategie, um Vereine, die in dieser Partei vielleicht nicht so genehm sind, weil sie jetzt Feminismus im Vereinsrahmen haben, weil sie sich für MigrantInnen einsetzen, in einem schiefen Licht darzustellen. Und natürlich sind die Ministerium nicht begeistert davon, weil dadurch wird die Arbeit der BeamtInnen lahmgelegt, weil sie nur mal mit diesen Anfragen beschäftigt sind, nicht? Also das ist halt auch eine sehr fragwürdige Strategie und Taktik, um die Arbeit von Ministeriumsbeamtinnen sozusagen zu belegen, die eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt werden, nicht?
Na gut, prinzipiell ist es ja schön zu hören, dass die Gesellschaft sich davon bis jetzt noch nicht beirren hat lassen, sondern zumindest aus deiner Erfahrung, da Appreciation und Wertschätzung entgegenkommt. Vielleicht muss ich die politischen Akteure und Akteurinnen, die diese Anfragen stellen und die auch diese Kampagnen gefahren haben, gegen NGOs und Vereine mal selber einladen und drüber quatschen. Ich hatte aus allen Parteien schon Leute hier. Also
das ist eine gute Idee.
Schicke ich einfach Einladungen aus. Es ist immer die Frage, ob dann wer kommt, aber das kann man ja trotzdem noch machen. Auch mit Blick auf die Uhrzeit, weil wir uns so wie erwartet verquatscht haben auch schon wieder. Wenn wir jetzt über konstruktivere Erzählweise gehen, wenn du dir 2 bis 3 politische Maßnahmen oder eine bestimmte politische Maßnahme wünschen könntest, die besonders hilfreich wäre und konkret das Leben von Alleinerzieherinnen verbessern würde oder erleichtern würde, was wäre das?
Also ich wünsche mir eine feministische Kindschaftsrecht und Unterhaltsrechtsreform. Das ist ganz, ganz wichtig, wo die Rechte von Frauen, vor allem die von Gewalt betroffen sind, massiv gestärkt werden und nicht verschlechtert werden. Und auch von Kindern natürlich, dass ihnen einen Unterhalt zugestanden wird, mit dem sie gut leben können. Das wäre einfach mal fundamental, meiner Meinung nach. Es wäre wichtig, die unbezahlte Care-Arbeit von Alleinerzieherinnen, aber natürlich von Frauen im Allgemeinen, viel mehr anzuerkennen, auch finanziell, meiner Meinung nach, auch nach Trennungen und Scheidungen, um ihnen einfach auch nach einer Trennung ein gutes Leben zu ermöglichen, damit sie selbstbestimmt leben können. Und auch die Anerkennung, die gesellschaftliche, was sie eigentlich leisten, nicht? Weil Frauen und ihre Arbeit, auch ihre unbezahlte Arbeit, wird einfach nicht, und die ist so wertvoll, diese ganze Care-Arbeit, ein Kind aufzuziehen, zu pflegen, großzuziehen, das sollte viel mehr gewürdigt werden. Also die Rolle auch von Müttern in der Gesellschaft sollte viel, viel mehr gewürdigt und anerkannt werden. Und da braucht es auch gesellschaftliche Kampagnen dazu, da braucht es einen Bewusstseinswandel, auch in der Politik, auch bei den Gerichten und auch bei den ganzen Organisationen wie der Kinder- und Jugendhilfe, der Familiengerichtshilfe, dass man Frauen und Müttern einfach viel positiver gegenübersteht und auch ihre ganze Arbeit und ihre Aussagen ernst nimmt und anerkennt.
Wir haben über die unbezahlte Care-Arbeit gar nicht so viel gesprochen. Wir haben das Thema, wollten wir eigentlich auch anschneiden. Aber prinzipiell ist es ja da so, dass, und das ist auch wieder in meiner Bubble, ist mir das nicht so bewusst, aber eigentlich ist es ein gesellschaftlich sehr starkes Thema, dass es ja von vielen so wahrgenommen wird, als ob Kindererziehung wie Freizeit ist. Während das Arbeiten gehen ist Arbeit. Man macht es aus Liebe,
nicht? Ja,
genau, man
ja.
macht es aus Liebe. Und während man, wenn man in ein Büro geht oder auch im Homeoffice sitzt, dann ist es Arbeit. Wenn ich aber das Kind pflege, mich kümmere und dem Kind ermögliche aufzuwachsen, sei es Kochen bis zum kranken Kind zu pflegen, dann wird das als Teil des Lebens wahrgenommen, dass er, obwohl das eigentlich genauso viel, wenn nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wie ein Job.
Absolut.
Und diese Person, die das macht, in der Regel sind das Frauen, die muss aber dann auch noch arbeiten. Nicht nur bei Alleinerzieherinnen. Wir können uns alle das Leben nicht mehr alleine leisten, als eine, wenn nur eine
Absolut.
Person Geld
Man
verdient.
Absolut,
wir müssen beide arbeiten. Wenn ich jetzt schon sage, wir können uns alleine nicht leisten, aber die Alleinerzieherin, die muss es sich leisten, weil im Durchschnitt, also die Hälfte davon kriegt keinen Unterhalt und im Durchschnitt kriegt es 300 Euro, was nicht wirklich nennenswert ist. Das heißt, das ist das Problem von dieser Care-Arbeit, die aber auch unbezahlt ist und teilweise unsichtbar, weil die Leute sagen, naja, das ist ja eh Teil vom Leben, im Endeffekt das Kind großzuziehen.
Genau.
Das ist ein Issue, das wir haben.
Absolut, ja.
Aber du hast auch gesagt, es gibt Reformen im Kindschaftsrecht und in den Bereichen, die du angesprochen hast. Das heißt, wir müssten als Gesellschaft schauen, dass wir da ein Auge drauf werfen und da, wo wir können, auch Druck machen und sagen, Leute, bitte diese Reform umsetzen und nicht nur darüber reden, wie seit Jahren, richtig? Weil die aktuelle Regierungspartei hat es versprochen. Und ein bisschen Zeit hat
es
ja noch.
Ja, also es steht im Regierungsprogramm drinnen.
Wie optimistisch bist du halt?
Naja, so lala, muss ich einmal sagen. Nicht? Also ich glaube, dass es dann noch gewisse Änderungen im Programm braucht, damit diese Reform feministischer wird. Ja. Ich bin nicht so ganz überzeugt noch davon und hoffe, dass es dann noch positive Änderungen gibt. Die Justizministerin ist eine überzeugte Feministin, sie lebt das. Und ich würde mir da wünschen, dass da noch Verbesserungen diesbezüglich gibt. Es gibt zum Beispiel eine Broschüre, das nennt sich Handreiche zum Umgang mit Gewalt in Absage- und Kontaktrechtsverfahren. Ist jetzt nur eine Empfehlung für RichterInnen, aber zum Beispiel, das müsste Gesetz werden, nicht? Also dann müssten es die RichterInnen auch anwenden, nicht? Derzeit müssen sie es nicht. Es wäre auch mein Wunsch, dass sie verpflichtet werden zu Gewaltschutzschulungen. Derzeit berufen sie sich auf die richterliche Unabhängigkeit, dass sie nicht verpflichtet werden können zu Gewaltschutzschulungen. Aber das wäre auch etwas, was sehr, sehr wichtig wäre, dass sie sich mit den ganzen Gewaltaspekten in Beziehungen oder Ex-Beziehungen auseinandersetzen, um auch bei Gerichtsprozessen die Dynamiken besser einschätzen zu können.
Es gibt ein paar PolitikerInnen, die mir zumindest folgen und die ein bisschen Inhalte schauen. Das heißt, wenn ihr euch nicht auskennt, könnt ihr euch auf jeden Fall bei Andrea vom Verein FEMA melden und dann den Input holen. Du wirst die Lobbyarbeit sowieso weiter betreiben. Und auch für alle anderen HörerInnen, die sich denken, hey, da ist ein wichtiges Thema und ich möchte da unterstützen, FEMA, also FEM.a auf Instagram einmal anschauen, dann wisst ihr, wie ihr es kontaktieren könnt und wo ihr unterstützen könnt. Das wäre sicher wichtig. Wenn wir jetzt von dieser Perspektive in die andere rücken, nämlich in die der Alleinerzieherinnen. Wenn wir jetzt jemanden hier hätten, eine Alleinerzieherin, die uns vielleicht gerade im Ohr hat, die zugehört hat, die vielleicht auf die Folge gestoßen ist, weil sie diese Hürden hat und nicht weiter weiß, was wäre dein Ratschlag, den du ihr mitgeben würdest?
Ja, werde Mitglied bei uns. Also es gibt monatliche Mitgliedstreffen, wo wir uns vernetzen, wo es ganz viel Zeit und Raum gibt, um über die eigenen Probleme zu sprechen. Und wo sich Alleinerziehende auch eben gegenseitig unterstützen können. Viele Alleinerziehende sind allein und nicht alle in ihrer Umgebung haben diese Gerichtsprozesse. Also die Gesellschaft weiß oft nicht davon, was sich dort abspielt. Wenn sie unter Gleichgesinnten sind, ist das immer viel besser, um sich auch emotional zu unterstützen. Also kommt zu uns, lasst euch beraten, bleibt nicht ganz allein zu Hause. Wie gesagt, es gibt uns digital. Ihr könnt überall von Österreich einsteigen. Und viele sind auch mittlerweile aus Deutschland und der Schweiz dabei, weil in Deutschland, obwohl das so viel, ich weiß nicht, glaube ich, 82 Millionen Einwohnerinnen hat, dieses Land, haben sie es nicht geschafft, einen Verein wie den unseren zu gründen. Und gibt es nicht auf. Es gibt Möglichkeiten, wir unterstützen euch mit Rat, Tat, psychosozialer Unterstützung. Wir sind für euch da. ihr habt das Recht auf ein gutes Leben, ein gewaltfreies Leben, auch ein finanziell sicheres Leben und auch eure Kinder haben das. Ihr seid ein großes Vorbild und ja, ihr schafft das. Ja. Ihr seid starke Frauen.
Schöne Message. Also nicht aufgeben. Erstmal bei FEMA melden. Es kostet zumindest kein Geld.
Genau.
Danke, dass du da warst, Andrea.
Ja, danke für diese Möglichkeit, bei deinem Podcast dabei zu sein.